Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf auf meinsportradio.de mit den Kollegen Thomas Wischnewski, Desiree Wolf und mit meiner Wenigkeit Malte Asmus. Hallo ihr beiden erstmal.
Hallo.
Hallo.
Wir haben in der letzten Woche ja über einen Mann berichtet, der mit einem Putter einen Drive oder einen Abschlag auf 400 irgendwas Yards gebolzt hat. Allerdings das nicht auf einem wirklichen Golfplatz, sondern am Simulator. In dieser Woche sprechen wir zunächst mal über einen anderen Long-Hitter, der eigentlich aus einem ganz anderen Metier kommt. Dwayne The Rock Johnson, Schauspieler, früher selbst Footballspieler gewesen, der golft in seiner Freizeit und hat behauptet, via Instagram, einen 490-Yard-Drive gespielt zu haben. Thomas, hast du schon mal 490 Yards geschlagen?
Ja, klar. Locker. Mit drei Schlägen. Also 490 Yards sind ungefähr 450 Meter. Das ist bei uns in meinem Club in Gartow in Berlin ein paar fünf. Wenn es gut läuft, komme ich mit einem Drive, mit einem langen Holz und mit einem mittleren langen Eisen hin. Aber da muss schon schönes Wetter sein. Ich muss die Bälle treffen. Das passt. Ich bin aber auch nicht The Rock, muss man fairerweise sagen. Der nicht nur Football gespielt hat, sondern auch Wrestler war, glaube ich.
Ja.
Und ich habe auch nicht so einen Körper wie er. Und ich habe auch gar nicht die Ambitionen. Weil ich bin lieber der Typ, Fairway, Fairway, Fairway. Ich habe am Freitag mit zwei Jungs gespielt, Freunden von mir, sind beide deutlich jünger als ich. Spiele beide in der ersten Mannschaft in Föhm, beide so Handicap minus zwei. War meine erste Runde und ich habe gedrived, fand das ganz okay. Und dann kamen die und die haben mich jedes Mal so 40, 50 Meter kurz gelassen. Das war schon beeindruckend, aber das waren so knapp 250, 260 Meter von denen. Aber 460 oder 490 Yards, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht.
Desiree, wie viele Schläge bräuchtest du für 490 Yards?
Gute Frage. Auch drei, tatsächlich. Ziemlich genau sogar. Aber ja, erstens bin ich ja ein Mädchen, das heißt, ich bin aus der Nummer raus. Und zweitens ist es ja die eine Sache, das zu behaupten, dass man das kann, und die andere Sache ist zu machen. Also wir werden ja auch noch zur Schlussrunde vom Dell Matchplay kommen, wo es durchaus auch sehr beeindruckende Zahlen gab, die aber wirklich im Fernsehen erwiesen und vermessen waren. Ob das so bei The Rock war, weiß ich jetzt nicht.
Nee, da bist du nicht die Einzige, die das anzweifelt. Das macht nämlich auch einer, der seines Zeichens Longhitter ist und damit Experte in Sachen Länge, eigentlich in jeder Hinsicht. John Daly, der hat sich nämlich bei TMZ Sport dazu geäußert. Und da hören wir doch mal rein.
I'm saying it's highly unlikely, because I've seen the biggest and the baddest drivers in the world that can hit it almost 400 yards. And if he can hit it 490 straight, he needs to get on the PGA Tour. I mean, I'd have to see it to believe it. Now, we know he's strong enough to do it. I mean, if I had that body, I'd be hitting it 490 yards myself. But my motto is I don't work out, I put out. So I'd have to see it, though, brother. I can't believe he hit it 490 without hitting a card path or a sprinkler head. Look at this body right here. Okay, see this beautiful love of fat I have? I don't need that. I don't need to look like him to hit it 300 yards, okay? So my message to The Rock is I definitely would love to play golf with him and see if he can hit 490 yards.
Ja, Beweise auf den Tisch, und John Daly gesagt, I don't work out, I put out. Ich mache kein Workout, ich mache lieber die Beine breit. Auch eine Art von Sport und natürlich typischer John Daly-Humor. Und entsprechend nahm The Rock dann auch diese Replik von John Daly auf, ebenfalls mit Humor. Und hat gesagt, naja, das möchte ich dann auch schon mal gerne sehen und ihm auch zeigen, dem guten John Daly. Und dann sagte er wörtlich, well, it looked like about 490 yards to me, but hell, I'm an optimist and I always round up. Also hat er wahrscheinlich ein bisschen hochgerechnet.
Waren nur 487.
Ja, wollte ich gerade sagen. Aber diese jetzt schon angedeutet, ich meine, was John Daly sagt, ist nicht ganz richtig. Also wenn man sich diese Longhitter-Contests anschaut, er hat nicht ganz unrecht, die hauen die Bälle so 450 Yards teilweise weit, die müssen aber das Fairway treffen. Wir haben jetzt diese schon angedeutet, wir reden gleich drüber beim World Golf Championship Matchplay. Das ist auch mal eine Frage, wo geht's, wie lang ist die Bahn, wie trocken ist es, wie warm ist es. Das sind ganz, ganz viele Faktoren. Ich habe einmal in meinem Leben knapp 300 Meter gedrived auf Mallorca auf einem Par 4. Der Abschlag war 15, 20 Meter hoch und ich habe das Glück gehabt, dass ich genau den Slope getroffen habe. Der Ball bounced so hoch und rollte dann so den Hang runter. Dann waren es ja fast knapp 300 Meter bei mir. Hab's übrigens dann obwohl ich nur noch, ich glaube, 90 Meter ins Grün hatte, habe trotzdem eine 5 gespielt.
wie es dann immer so ist.
Ja, ich stand dann da und dachte, oh, wie geil war denn der Abschlag, bitte. Jetzt spielst du hier mal, versuchst hier mal ein Birdie zu spielen. Ja, klar, wenn man das Grün nicht trifft, wäre das Birdie schwer. Aber das ist halt schon, ich sag mal, 400, 440 Yards. Das ist das, was die Jungs drauf haben, wenn der Ball auch noch einen guten Roll bekommt und wenn das Wetter wirklich perfekt ist. Und das sind die Jungs, die wirklich jeden Tag Golf spielen. Weil das ist ja nicht nur alles, das ist ja nicht nur alles Kraft. Das ist ja auch alles eine Frage der Technik. Das ist auch eine Frage der Technologie. Aber auch vor allem Wetter. Also jetzt beim Matchplay, da war das irgendwie 32 Grad, beste Bedingungen, toller Golfplatz, knüppeltrocken. Die Fairways waren knüppeltrocken. Da kann der Ball auch nochmal so 70, 80 Yards rollen. Dann kannst du vielleicht die 400-Yards-Marke kratzen oder, wir haben es ja auch gesehen, reden wir gleich drüber. Der eine oder andere rollt sogar drüber hinweg. Aber also nichts gegen The Rock, aber ich wäre gern dabei, wenn die beiden eine Runde golfen, einfach weil das, glaube ich, ein Mörderspektakel wäre. Und ich mich frage auch fragen, ob The Rock das aushalten würde mit John Daly 18 Loch und wer von den beiden zuerst betrunken wäre.
Eine sehr interessante Frage, die wir leider an dieser Stelle nicht klären können, aber wenn es wirklich zum Matchup der beiden kommt, dann werden wir drüber berichten. Und jetzt berichten wir tatsächlich über das WGC Matchplay aus Arizona und zwar mit unaufgerundeten Scores und letztlich nur an Fakten orientiert. Das gleich unser erstes Thema hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Thomas Wischniewski, Desiree Wolf und Malte Asmus startet in die erste Runde und wir schauen aufs WGC Dell Technologies Matchplay zurück und vor allen Dingen natürlich gleich auch noch auf das große Finale von gestern Abend. Dustin Johnson gegen John Rahm, die beiden Überflieger, die am Ende das Turnier unter sich ausgemacht haben. Letztlich konnte sich der Weltranglistenerste Dustin Johnson durchsetzen, aber sein Kollege hat es ihm sehr, sehr schwer gemacht. Auf Platz 3 landete Hideto Tanihara aus Japan, der für einige Überraschungen bei diesem Turnier gesorgt hat und im Spiel um Platz 3 Bill Haas ausgeworfen hat. Aber bevor wir auf dieses Finale eingehen, gehen wir mal überhaupt auf das ganze Turnier ein. Desiree, ein Matchplay, von daher sowieso immer schon spektakulär, aber mit einem relativ neuen Modus.
Ja, diese Round-Robin-Matches, wie das ja so schön heißt, sprich, du hast mehrere Vierergruppen, 16 Vierergruppen und jeder spielt erstmal gegen jeden, sprich, es gibt 3 Matches über die ersten 3 Tage verteilt und gewonnenes Match gibt 1 Punkt, halbiertes Match gibt 0,5 Punkt, fertig. Mehr Kriterien gibt's nicht, heißt, dass es in vielen Gruppen zu Playoffs kommen kann, wenn es eben 2 oder 3 oder rein theoretisch sogar machbar 4 Punktgleiche gibt. Dann musst du nach dem dritten Tag dann noch ins Playoff um den Gruppensieg, weil es kommt nur der erste weiter. So viel zum Modus. Mhm. Und das wird in dem Moment halt schwierig, wenn dann, was bisher in dieser Ballung noch nicht aufgetreten ist, wenn du Absagen hast. Wir hatten am ersten Tag die Absage von Jason Day, der zurückgezogen hat, von allen verstanden, also nicht kritisch gesehen, nur er musste zurückziehen, weil er bei seiner kranken Mutter jetzt sein möchte. Heißt, dass an Tag 2 und Tag 3 die Spieler, die gegen ihn gespielt hätten, automatisch einen Sieg bekommen. Genau dasselbe galt für Gary Woodland, der am zweiten Tag zurückgezogen hat. Auch da war der am dritten Tag gegen ihn gespielt hat, automatisch schon durch. Auch Francesco Molinari musste zurückziehen wegen einer Handgelenksverletzung. Und so hattest du 3 Gruppen, in denen praktisch für Tag 2 und also in einer für Tag 2 und in den anderen beiden für Tag 3 die Gewinner jeweils schon feststanden. Und dann natürlich für jemanden, der noch einen Sieg gebraucht hätte, kombiniert mit der andere sollte nicht gewinnen, wie zum Beispiel Rory McIlroy, keine Chance mehr bestand. Also Rory McIlroy hat in der ersten Runde gegen Søren Kjeldsen verloren, weil Kjeldsen wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Und in dem Moment, wenn Søren Kjeldsen aber noch ein Match gegen jemand anders verloren hätte, wäre Rory wieder im Spiel gewesen und auch im Playoff gewesen möglicherweise. Dadurch, dass aber Kjeldsen dann natürlich einen Sieg sowieso schon sicher hatte, weil er gar nicht antreten musste, ja, also ich war jetzt nicht so ganz glücklich mit diesem Modus, muss ich sagen. Ich habe keine bessere Idee, wie man das tatsächlich dann macht, wenn einer ausfällt. Aber dann, wenn einer am ersten Tag ausfällt, tatsächlich 2 Tage die Matches schon verloren zu geben oder beziehungsweise gewonnen für die übrig gebliebenen, hat, finde ich, jetzt doch zu ziemlichen Verschiebungen im Tableau geführt. Wie seht ihr das denn?
Es gibt ja in anderen Sportarten die Möglichkeit, dass dann jemand nachnominiert wird, der dann die ausgefallenen Spiele sozusagen ersetzt und nur für die dann eingekauft wird. Der hat dann ja unter Umständen keine Möglichkeit mehr, sich selbst zu qualifizieren, darf aber dann trotzdem eben teilnehmen. Wäre natürlich so eine Möglichkeit, die man hier auch anwenden könnte, Thomas, oder wie siehst du es?
Naja, im Tennis ist es, glaube ich, so, genau. Wenn ich die in Erinnerung habe, dass die bei ihren Masters-Turnieren die 8 Spielerinnen und Spieler sind ja gesetzt und ich glaube, 1 oder 2 Spielerinnen sind sowieso mit vor Ort, genau aus dem Grund, die werden auch eingeladen, sind auch die Woche über da, zumindest bis die Gruppenphase läuft und dürfen dann spielen und kriegen dann auch das volle Preisgeld, kriegen dann auch die Punkte, da ist auch keiner böse drum. Ich meine, du kannst ja bei so einem Turnier wie jetzt, ist es zwar Matchplay, es gibt einen ersten Platz, einen zweiten Platz, dritten und vierten und der Rest ist dann sozusagen 5 bis 8, 9 bis 16, 17 bis 32. Das sind so Positionen, die du erreichen kannst. Selbst wenn du mal 2 Spiele gewinnst und dann natürlich nicht ins Viertelfinale kommst, hast du 2 Spiele gewonnen, machst Weltranglistenpunkte, machst Preisgeld und was Desi gesagt hat, du hältst den Wettbewerb aufrecht. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn man sich jetzt Kelsen und McIlroy anschaut, in der Group 2, Kelsen hat ja McIlroy relativ klar und überraschend, oder klar, aber vor allem überraschend geschlagen. Hat am Ende 3 Siege gehabt. McIlroy hat einen gewonnen, einen verloren und eins hat er geteilt. Das war jetzt also von McIlroy sowieso nicht die größte Leistung. Vielleicht, der war nicht so wirklich auf dem Punkt, glaube ich. Aber das ist trotz allem ist das halt eine totale Wettbewerbsverzerrung. Da bin ich bei Desiree, weil das ist halt böse für die schon, wie sie sagte, die Chance haben wollten oder noch könnten durchzuziehen. Bei Molinari war das jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm. In der Gruppe, dann ging das, aber das ist trotzdem ärgerlich, weil die Jungs und jetzt nichts Böses gegen Jason Day und ich verstehe die ganze Situation und ich bin da absolut bei seiner Entscheidung, ich finde es genau richtig zu sagen, ich will lieber bei meiner Mutter sein, nur dann fahre ich gar nicht erst hin. Dann sage ich, Jungs, pass auf, das macht diese Woche keinen Sinn, ich bin zwar Titelverteidiger, ich möchte auch gerne das Turnier gewinnen, aber ich bin im Kopf sowieso nicht dabei. Das hast du ja nicht auf den ersten 5 Bahnen, sondern das hast du ja schon die ganze Woche im Kopf. Da sollte man eine Regelung finden und sagen, komm, lass uns das mal irgendwie, genau wie beim Tennis machen, lass uns mal die Leute so einsetzen, dass wir mindestens 2, 3 Spieler dabei haben. Und wenn's, wie beim Masters ist es ja so, wenn beim Masters in den Finalrunden am dritten und vierten Tag eine ungerade Spielerzahl sich qualifiziert hat, was da durchaus vorkommen kann für die letzten 2 Runden, darf der Club-Champion mit dem schlechtesten Spieler der Pros zusammenspielen. Das hat ja mal vor 3 Jahren oder 2 Jahren mal Rory McIlroy erheilt. Ja, der dann danach sagte, jetzt weiß ich, wie man diesen Platz spielt. Ich glaube, der war 52, in den 52-jährigen Champion um 2 Schläge oder 1 oder 2 Schläge sogar verloren hat. Aber ich glaube, der spielte in der 71 und McIlroy wurde 72 oder 73 am letzten Tag. Die machen das wegen des Zählens, damit da ein Zähler bei ist, damit das irgendwie auch so ein bisschen und auch nicht so ganz einsam ist beim Masters. Aber das ist halt absolut sinnvoll, weil die Leute wollen auch, die Zuschauer wollen was sehen. Die anderen Kollegen wollen auch alle die Chance haben, sich zu qualifizieren fürs Viertelfinale, fürs Halbfinale etc. pp. Deswegen ist diese Regelung cool. Das wäre auch nicht so schwer. Ich meine, das sind ja immer wieder bei Turnieren. Hast du es immer wieder, dass am Montag noch Leute absagen oder Dienstag, dann rücken Spieler nach. Das ist halt nur bei so einer, wie gesagt, bei einer 64, beim 64er Feld ist das halt ärgerlich, weil scheinbar hat man da noch nicht vorgesorgt. Vielleicht lernt man daraus, vielleicht braucht das im nächsten Jahr oder beim nächsten Matchplay, dass man 1 oder 2 Ersatzspieler nominiert. Wie gesagt, das ist so, da ist so viel Geld im Spiel. Und wenn die Jungs da hinfahren und oder den Clubmeister nehmen oder keine Ahnung was, dass sie aber jemanden haben, der da zumindest nochmal rausgeht und versucht, was zu holen, das wäre, glaube ich, für alle hilfreich.
Aber du hattest halt, ja. Also Entschuldigung, aber nur einfach, um das Szenario einmal nochmal deutlich zu machen. Klar hat McIlroy am letzten Tag geteilt. Also am ersten Tag hat er verloren gegen Kelsen. Am zweiten Tag hat er kampflos gewonnen wegen der Absage von Woodland. Kriegt er praktisch einen Punkt geschenkt, weiß aber am dritten Tag schon, dass auf gar keinen Fall mehr was geht. Also weil ja klar war, am dritten Tag hat in dieser Gruppe 2 die Partie praktisch gar nicht mehr stattgefunden zwischen Søren Kelsen und Gary Woodland. Søren Kelsen kriegt seinen dritten Punkt und die anderen 2 betteln sich um nichts.
Ja, aber der Leidtragende ist ja eher Emiliano Grillo, der am ersten Tag gegen Woodland sozusagen verloren hat. Das ist ja der Leidtragende. McIlroy hat ja den Punkt auch geschenkt bekommen. Also das ist jetzt ein Vorwurf, den würde ich jetzt so nicht stehen lassen gegenüber, also kein Vorwurf, aber kein Vorteil gegenüber Kelsen indirekt. Weil natürlich hätte der verlieren können, aber auch McIlroy hätte gegen Woodland verlieren können. Das ist, glaube ich, eher der Fall, wo ich sage, nee. Zumal Kelsen ja McIlroy besiegt hat, also von daher.
Ich glaub, nein, nichts gegen Kelsen, das ist auch völlig verdient. Ich meine nur, wenn natürlich, wenn du dann in die dritte Partie gehst und sowieso schon alles entschieden ist und eben in der einen Partie wegen Aufgabe gar nicht gespielt wird und die anderen beiden wissen genau, wir sind eh raus, dass die dann natürlich das Match nur halbieren. Ich meine, das ist immerhin noch Kampfgeist, die hätten sie auch wegschenken können. Also es ist halt eine blöde Situation einfach.
Und McIlroy, wie gesagt, ich bleibe dabei, McIlroy hat am Donnerstag, also am zweiten Tag, den Punkt auch geschenkt bekommen. Also gegen Woodland. Das ist halt der Punkt. Das ist halt eine Geschichte, wo ich sage...
Ja, natürlich, aber der hat ihm ja da schon nichts gebracht, weil ganz klar war, dass Kelsen am dritten Tag den Punkt kriegt. Also deswegen ist halt blöd.
Ja, das ist für, insgesamt blöd, aber führt so ein bisschen diese Gruppengeschichte vielleicht ad absurdum. Aber wie gesagt, McIlroy hätte genauso gut gegen Woodland verlieren können. Natürlich hätte die ganze hätte Fahrradkette die Gruppe anders ausgehen können. Hätte Martin Kammer nicht in der Gruppe mit Dustin Johnson gespielt, hätte er wahrscheinlich das Achtelfinale erreicht. Ja. Hat einfach nur das Pech gehabt, dass er gegen den besten Spieler der Welt momentan relativ chancenlos war. 3-2 hat er, glaube ich, verloren. Ich bin bei dir, Desiree. Wir sollten, oder die PGA oder wie auch immer das veranstaltet, sollte sich Gedanken machen und in der Tat 2-3 Ersatzspieler nominieren und dann passt das auch. Zur Not auch mal ein Caddy spielen lassen. Der Bruder von Dustin Johnson ist ja auch ein guter Golfer. hätte der ja da was gerissen. Hätte ja auch sein können, irgendwie, dass da was passiert. Aber nein, ich glaube, dass das halt irgendwie ärgerlich, aber Fall McIlroy gehe ich den Weg nicht mit dieser. Ansonsten bin ich komplett bei dir, die Serie.
Ärgerlich ist auch ein gutes Stichwort zu einem, der sich selber aus dem Turnier rausgenommen hat, aber nicht, weil er eben aus persönlichen Gründen zurückziehen musste oder weil er verletzt war, sondern weil er einfach seine Regeln nicht so richtig beherrscht hat. Thomas Tyrrell Hatton, der hatte sich selber ja um das Weiterkommen gebracht, hatte mich bei einem Putt seinen Ball angesprochen und bewegt, aber nicht zurückgelegt. Wenn er ihn zurückgelegt hätte, diesen Zentimeter, den er ihn bewegt hatte, hätte er weiterspielen dürfen. Er hat weitergespielt, ohne zurückzulegen und wurde bestraft.
2 Strafschläge, wie die Regel das vorsieht. Und damit war ja das Problem für ihn, war, das war nicht ein einzelnes Matchplay, sondern das war ein Dreier-Playoff, weil in der Gruppe 10, wo er war, mit Charles Howell, dem dritten, Rafa Cabrera-Bello und dem Südkoreaner Wang, der aber chancenlos war, die drei sind mit 2-1 Siegen sozusagen in so ein Stechen gegangen und Hatton hat am ersten Extra-Loch, hat er sich auch entschuldigt hinterher, Ball angesprochen, hat sich geärgert, dass er sich bewegt hat, den Putt zu Ende gemacht und hat dann gemerkt, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ist dann nochmal zum Ref hin, hat ihn gefragt, ob das schlimm ist, hat er, ja, du hast den Ball bewegt, hättest ihn zurückgelegt und das ist etwas, was ich nicht verstehe, das lernst du schon in, wofür gibt's Regelkunde und das ist eine der eindeutigsten Regeln, die es gibt, wenn du den Ball ansprichst und er sich bewegt, ist nichts passiert, du darfst den Ball zurücklegen. Dustin Johnson hatte das gestern im Finale gegen John Rahm am Anfang. Da lag er Ball auf so einem Slope, hat ihn hingelegt und der Ball rollte, nachdem er ihn wieder beim Putten wieder hinlegte, immer so ein bisschen nach vorne. Und immer wieder. Und dann hat er ihn nochmal hingelegt, dann hat er den Ref kommen lassen und hat es nochmal probiert. Und dann wäre die Entscheidung, wenn der Ball wieder nach vorne gerollt wäre, hätte er ihn quasi an einer anderen Stelle so nah wie möglich dran markieren dürfen, um wieder den Ball da hinzulegen, dass er ihn spielen kann, ohne dass er sich bewegt. Die Jungs holen wegen jedem Schiss, holen die Refs. Wegen jedem Kram wird gefragt, wegen jedem Kram wird gemacht. Und mit Tyrrell Hatton natürlich zugutehalten, jung, Heißsporn, hat sich ein bisschen geärgert, keine Ahnung. Aber das darf einem gestandenen Profi, und der Mann ist unter den ersten 20 in der Welt inzwischen, einer der heißesten Spieler momentan, und ich glaube, er hätte auch eine gute Chance gehabt in dem Playoff. Das darf aber eigentlich nicht passieren. Und das ist halt irgendwie doppelt ärgerlich für ihn, weil der hat sich die Chance genommen und jetzt ist auch so ein bisschen der... Sie steht doof da.
Das sieht einfach doof aus. Einer der heißesten Spieler, wir haben noch mehr heiße Eisen im Feuer, Dustin Johnson, John Rahm, Phil Mickelson, Bill Haas und Hideto Tanihara, das waren welche, die noch viel heißer waren bei diesem Turnier beim WGC Dell Technologies Matchplay in Arizona und über die sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Dell Technologies Matchplay in Arizona, unser Thema hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Über heiße Spieler haben wir eben gesprochen, jetzt sprechen wir über die, die richtig heiß bei diesem Turnier gelaufen sind. Vor allen Dingen natürlich über Dustin Johnson, die Nummer 1 der Weltrangliste und den Sieger dieses Dell Technologies Matchplay in diesem Jahr, der jetzt sogar auch den WGC Grand Slam geschafft hat. Er hat nämlich alle WGC-Turniere einmal gewonnen und das hat nicht einmal Tiger Woods geschafft. Dem fehlt nämlich genau eines in seiner Reihe, obwohl er ja abgeräumt hat bei den anderen Austragungen. Thomas, das ist von Dustin Johnson ja eine großartige Leistung und die Fortsetzung der letzten hervorragenden Wochen, 3 Turniersiege in Folge.
Ja, wenn man sich den Kalender 2017 anschaut von Dustin Johnson, also jetzt mal die ersten beiden Turniere im letzten Jahr noch, World Golf Championship, da wurde er 35. HSBC, aber dieses Jahr ist er, Farmers hat er den Cut noch verpasst, davor war er beim SBS Tournament of Champions, also dieses Hawaii-Ding, war er 6. geteilter, dann kam Pebble Beach, da war er schon 3. Genesis Open Mitte Februar, Sieger. World Golf Championship, Mexico Championship, also Sieger. Diese Woche World Golf Championship, Dell Technologies Matchplay, Sieger. Und die Art und Weise, wie er das Ding gerockt hat, jetzt mal vielleicht vom letzten Tag, der war jetzt nicht so super überzeugend. Trotz allem fand ich ihn das, ich fand schon überzeugend, aber er war auch ein bisschen unzufrieden, vielleicht können wir da nochmal reinhören, aber wie er die ersten Matches gewonnen hat, wie er quasi durch die Gruppenphase ging, wir sprachen kurz drüber, Martin Keimer wegräumte und auch die anderen in der Gruppe, auch im Achtelfinale und Viertelfinale komplett überzeugt hat. Das ist schon super beeindruckend. Dustin Johnson ist momentan so die heißeste Fritte in der Fritteuse, würde ich sagen.
Er wurde gefragt, ob es denn einfach ist, sich nach so 3 Siegen in Folge oder nach mehreren Siegen in Folge dann durch so ein Turnier zu spielen. Da hat er Folgendes gesagt.
I mean, some days it does, but 95% of the days it does not. But I mean, some days, yeah, it's easy. I feel like when you're rolling in putts, that's when the game gets pretty easy.
Ja, und das ist ihm ja über große Strecken bei diesem Turnier passiert. Der hat ja auch kaum mal das Ende des Platzes erlebt, die Serie.
Oh ja, also die 17, 18 hat er nicht oft gespielt. Ich glaube 2-mal insgesamt. Und das war halt schon beeindruckend. Das war eigentlich auch, also Martin Keimer, um nochmal auf ihn zurückzukommen, ist ja wirklich sehr, sehr gut ins Turnier gestartet und hat eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Vorstellung abgeliefert am ersten Tag. Und schon da hat man gedacht, naja, aber das wird ihm möglicherweise nichts helfen, wenn er jetzt gegen Dustin Johnson ran muss und der in dieser Form weiterspielt, weil das halt schon sehr dominant war und hat dann ja auch prompt eben nicht geklappt, wobei Keimer da noch ganz gut mitgehalten hat. Da gab es durchaus welche, die deutlich höher gegen Dustin Johnson verloren haben. Und das übliche Bild war eigentlich, dass DJ halt nach den ersten 9 schon so ein paar Löcher auf war und dann irgendwann sind die meisten dann eingeknickt und dann war's das halt. Und insofern hat Dustin Johnson da eine mega souveräne Performance abgeliefert in den Vorrunden und auch dann am Samstag in den Achtel- und Viertelfinals. Also da war eigentlich kein Zweifel. Er war auch tatsächlich über lange Strecken, übers ganze Turnier, glaube ich, nie hinten. Also er hat wirklich
nie hinten gelegen.
Er hat wirklich nie irgendwie mal down gelegen und musste noch aufholen oder sowas. Er war immer vorne wegmarschiert. Und insofern ist dieser Sieg natürlich auch verdient ohne Ende.
Und wir hören noch mal rein, was er zur Gesamtleistung bei diesem Turnier sagte.
I'm playing pretty well. You know, today was a really tough day. It's a long day. This whole weekend was, but you know, I'm proud of the way I played, the way I stayed in there, even though you know he made some birdies on the back nine, and you know I just couldn't get any putts to drop. But you know, I'm proud of the way I played.
Thomas, ist natürlich auch psychologisch und auch körperlich sehr, sehr fordernd, so ein Matchplay, vor allem, wenn du dann auch 2 Runden an einem Tag spielen musst, immer wieder konzentrieren, aber damit scheint Dustin Johnson überhaupt kein Problem zu haben.
Naja, er hat, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 71 Löcher gespielt in den ersten 5 Spielen. Also, kann das sein? 5? Ja, kommt hin. Ja. Ersten 5 Spielen 71 Löcher gespielt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das sind gerade mal knapp 4 Turnierrunden. Und musste dann gestern am Sonntag Halbfinale über die volle Distanz gegen Hideto Tanihara, den Japaner, die Nummer 60 der Welt, den ich bis Mittwoch oder bis Donnerstag eigentlich nicht kannte, der, ich glaube, ein Gesamtpreisgeld auf der PGA-Tour von $30,000 hat, aber in Japan 17 Turniere abgeräumt hat. Da musste er das erste Mal über die volle Distanz und dann gegen John Rahm überraschenderweise auch nochmal über die volle Distanz. Da hat er das erste Mal so ein bisschen Schwächen gezeigt. Aber ansonsten hat er angefangen, hat die ersten Bahnen, der Platz lag ihm einfach. Der Platz war trocken, war lang. Er ist ja ein sehr, sehr langer Spieler und hat dann auch noch super gut gepattet. Da hat alles zusammengepasst und hat das gut, ist gut durchs Turnier gekommen, hat auch, das ist ja das Wichtige beim Matchplay, auch viel Kraft gespart. Also nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch. Wenn du natürlich dann auch in die Playoffs musst, wie einige anderen, wenn du dann auch irgendwie alle Plätze zu Ende spielen, alle Bahnen zu Ende spielen musst, alle Spiele, das kostet natürlich viel mehr Kraft. Tanihara hat zum Beispiel fast alles zu Ende spielen müssen. Hm. Das ist dann eine Geschichte, wo du als Dustin Johnson einen riesen Vorteil hast, wobei sein Gegner im Finale, John Rahm, war ja noch viel beeindruckender, gerade die ersten 5-6 Runden. Der ist ja durch das Turnier gelaufen wie mit das heiße Messer durch die Butter. Hat alles abgeräumt, 7-5, 6-4. Ist im Viertelfinale, hat er Schwierigkeiten Halbfinale gegen Bill Haas, Schwierigkeiten in Anführungsstrichen mit 3-2. Das war so knapp das Ergebnis, was er hatte bis dahin. Aber Dustin Johnson ist schon einfach beeindruckend. Seine ganze Performance, seine ganze Art und Weise. Und gestern hat er das erste Mal, gerade gegen Tanihara, hat er wirklich auch an der 12, 11, 12, 13 hat er schon vorne gelegen und hat dann irgendwie drei relativ kurze Putts verschoben. Den ersten, das war okay, es kann passieren. Beim zweiten hat man gemerkt, wie er unsicher wurde, und beim dritten war er komplett verunsichert. Da hat er dann angefangen, wirklich das erste Mal zu spüren, Druck zu verspüren, und hat auch ein bisschen gewackelt und hat ein bisschen gezuckt, würde ich fast schon sagen. Und als er dann auf die 17 kam, beide All Square, dachte ich noch, okay, jetzt kommen die zwei Bahnen, an denen Tanihara keine 30, 40, 50 Meter Längenrückstand hat, sondern wo die Länge nicht so entscheidend ist. Und da hat er dann wieder gezeigt, eiskalt. An der 17 hat er den Vorteil gehabt, sein Gegner hat einen langen, an dem Par 3, 139 Yards, relativ kurzes Grün, Par 3, hat einen Schlag gemacht, hatte Gegenwind erwartet, der Wind drehte und hat sein, ich weiß nicht, was das war, ich schätze mal 9er Eisen oder so, völlig übers Grün hinausgeschossen. Und Dustin Johnson stand dann da, hatte schon Schläger in der Hand gehabt, hat nochmal zurückgenommen und hat einen Pitching Wedge genommen und hat den Ball 1,50 Meter an die Fahne gelegt und da das Turnier eigentlich gewonnen. Dann da konnte man die ganze Routine sehen, die ganze Klasse sehen. Was mich bei Dustin Johnson, das Einzige, was mich stört, ist, der ist unfassbar langsam auf den Grüns. Das ist unfassbar. Dass da keiner kommt und sagt, hier, guck mal auf die Uhr. Er hatte den Vorteil auch in den Halbfinale, dass er hinten spielte, quasi als letzter spielte. Dadurch hat er keinen aufgehalten. Aber das ist teilweise schon wirklich anstrengend, weil die Spieler einfach, ich weiß nicht, du brauchst ja so einen Rhythmus und du brauchst halt irgendwie so ein Gefühl dafür. Ich verstehe das auch bei Jason Day. Aber 7-mal den Putt anzugucken und noch ein 8. Mal die Linie abzugehen und nochmal in das Buch zu gucken und nochmal zu machen, das finde ich ein bisschen viel. Da müsste sich die PGA auch was einfallen lassen in Sachen Geschwindigkeit. Aber der Mann ist einfach ansonsten das komplette Paket. Also das ist wirklich, wenn der Putter einigermaßen heiß läuft, wird das verdammt schwer, gerade in diesem Jahr ihn zu schlagen.
Hören wir mal rein, was er auch mit Blickrichtung auf das Masters gesagt hat.
Yeah, I mean, obviously I got a lot of confidence right now. I got a lot of, you know, confidence in my game, confidence in myself, and I mean, I just need to keep working on it, you know, keep trying to get better and keep working hard.
Desiree, Nick Faldo, der hat neulich in einer Golfzeitschrift, wurde er zitiert mit den Worten, wenn Dustin Johnson, der ist so lange oben, bis er irgendwann mal wirklich drüber nachdenkt, in welcher Position er jetzt gerade ist und wo er sich befindet und wie er überhaupt eigentlich dahin gekommen ist. Hast du ein Gefühl, dass er vor Masters anfangen wird, nachzudenken?
Ich habe das Gefühl, dass Dustin Johnson generell nicht viel nachdenkt. Entschuldigung. Was dann wiederum in gewissen Situationen auch eine Stärke sein kann. Der ist so runtergekühlt und ja, auch emotionslos, ja, zum Teil auf dem Platz. Das ist jetzt noch nicht mal witzig gemeint. Ich glaube wirklich, dass er sich nicht unendlich viele Gedanken über sich selbst macht. Sonst hätte er seine Riesendurststrecke mit verlorenen oder verpassten Major-Siegen wegen doof verschobener Putts oder wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich meine, der hat ja diese Terrell Hatton-Geschichte, hat er ja auch x-mal mitgemacht. Es gab ja auch bei Dustin Johnson in der Vita einige Sachen, wo man auch sagt, naja, hättest du aber wissen können. Und man hat ja eigentlich nie so den Eindruck, dass er jetzt da sich das Gehirn zermartert. Und entsprechend, ich glaube, ein zu sehr nachdenkender oder zu sehr zweifelnder Spieler hätte das nicht überlebt. Also jetzt nicht in diesem Sinne überlebt, dass du hinterher Weltranglistenerster wirst. Das wirst du nur, wenn du das wirklich wegschieben kannst und wenn du sagen kannst, gut, okay, war jetzt halt, aber jetzt ist es so und jetzt bin ich gut und jetzt passt das. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass Dustin Johnson jetzt eine große Nachdenkeinheit einlegt vom Masters und da jetzt irgendwie kippt. Es ist mehr, also ich meine, er war am Sonntag jetzt wirklich schon, er hat's durchgezogen. Ich war auch so ein bisschen beeindruckt von seiner, ja, das ist diese Coolness, da natürlich dann zu stehen und auch zu verteidigen. Also er ballert nicht mehr sinnlos irgendwie drauf los, sondern nimmt dann da wirklich in Eisen, wo halt John Rahm den Driver zückt und das Grüne angreift. Und da dachte ich einen Moment lang, es hätte sogar auch passieren können, dass ihm sogar dieses Defensive, ich halte jetzt mal einfach nur den Vorsprung, sogar noch zum Verhängnis hätte werden können. Aber ja, also ich glaube nicht, dass er den großen Nachdenkeinbruch kriegt. Ich glaube nur, dass es generell im Golfsport jetzt das Niveau so wahnsinnig hoch ist, dass es wirklich um Nuancen geht und dass ein John Rahm ihn hätte tatsächlich schlagen können, hätte. Er war zumindest nicht weit weg und dass auch einfach andere Spieler Dustin Johnson schlagen können, wenn sie einen guten Tag haben. Und Dustin Johnson wird, ohne nachzudenken oder auch mit Nachdenken, halt auch wieder Tage haben, wo es nicht ganz so läuft. Es war jetzt schon am Sonntag so, dass er nur mit Mühe und Not das Ding über die Runde gebracht hat, auch wegen der Putts, die nicht so gefallen sind. Da waren jetzt keine Mega-Aussetzer dabei, aber also ich würde ihn jetzt nicht als für unschlagbar hinstellen. Ich würde jetzt aber auch keinen psychischen Einbruch bei ihm da irgendwie vermuten, wenn es aufs Masters zugeht. Trotzdem kann das sein, dass da bei Masters jemand total anderer auf einmal im Vordergrund steht und er jetzt vielleicht nicht die Show abzieht, die er tatsächlich hier in Austin, Texas geboten hat.
John Rahm zum Beispiel, Thomas, der ist ja auch wirklich durchs Turnier gecruised. Du hast das ja eben auch schon angesprochen. Ist ja auch ein ganz anderer Typ als Dustin Johnson. Viel emotionaler, viel mehr raus aus sich selbst. Auch ein ganz anderer Spieler letztlich auf dem Platz. Aber wie viel Phil Mickelson steckt in ihm? Ist ja Zögling von Tim Mickelson, dem Bruder von Phil.
Ja, John Rahm ist relativ neu auf der Tour, das darf man jetzt nicht vergessen. Letztes Jahr ist er gekommen, wie so ein bisschen ein Phönix aus der Asche. Er hätte schon ein Jahr vorher spielen können, wollte aber möglichst lange Amateur bleiben, weil als einer der weltbesten Amateure kriegst du die Einladung zu den ganzen großen Turnieren und dann auch zum Masters. Kam dann, hat dann quasi ohne Karte, sondern nur mit so einer Einladungsgeschichte sich relativ schnell so eine Karte spielen können und ist ein unglaublich guter Golfer. Ich meine, man darf einzig vergessen, der junge Mann hat fünf Turniere waren Top 5 Platzierungen. Sieger bei den Farmers, Dritter letzte Woche in Mexiko und vor 2 Wochen. Jetzt Zweiter, Pebble Beach ist er Fünfter geworden. Das ist momentan Johnson und Rahm, war, wenn man sich die Statistik anschaut, wahrscheinlich die beiden heißesten Spieler, die es momentan gibt, waren beides die heißesten Spieler für dieses Turnier vielleicht auch. Bei John Rahm hat mich das überrascht, wie super einfach er durch dieses Turnier marschiert. Auch ein Duell gegen Sergio Garcia zum Beispiel, was beide ja sehr, sehr heiß ersehnt haben, wie er den alten, routinierten Spanier weggeräumt hat, das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und er war total cool. Und was du aber gerade sagtest, er ist ein anderer Typ als Dustin Johnson. Als es am Anfang nämlich nicht lief gegen Johnson, war seine Körpersprache weg. Da war komplett in einer Sekunde, so ein bisschen wie Jordan Spieth vor 2 Jahren, komplett auch der Jugend vielleicht geschuldet, der Ungeduld geschuldet, des Unwohlfühlens, des Wütendsein, des keine Ahnung. In diesem, und das ist das Gefährliche beim Matchplay, in diesem Modus, wo du dann quasi anfängst und dein Gegner gar nichts Großes machen musst, weil du ihm sozusagen die ganze Zeit die Chancen lieferst, weil der hat irgendwie Schläge gemacht, den Ball weggeschenkt, hat irgendwie auf einen langen Paar 5, ich glaube, das war die 5 oder 6, hat er ein Eisen ins Grün, Eisen 8, hat einen 396 Yards Drive gehabt. Der Ball rollte, das war einer von den Drives, die so, glaube ich, 50 Meter gerollt sind, hat 160 Meter ins Grün und haut ihn komplett links weg, also wirklich komplett links am Grün vorbei, hinter so ein Zelt geballert. Und da dachte ich, der Typ ist durch. Also das ist halt so eine Nummer, hat er einen Putt gehabt, der war relativ lang, auf der 7, wo Tani Hara ja vorher noch einen Ass gespielt hat, das vierte Turnier Ass überhaupt bei diesem Matchplays. John Rahm nach links, Dustin Johnson hinter dem Grün und John Rahm hat so einen 20-Meter-Putt, der war wirklich nicht einfach und haut voll drauf und haut den Putt so 5 Meter übers Grün hin, also hinter die Fahne, übers Grün hinweg und dann dachte ich, okay, der ist jetzt komplett im Eimer und schiebt dann einfach den Putt von außen rein. Da ist alles drin, das ist die Wunderbox, glaube ich, schlechthin momentan. Wenn der sich noch ein bisschen in den Griff bekommt, wenn der noch ein bisschen mehr Erfahrung bekommt, wenn der noch ein bisschen routinierter wird, das ist, Desi hat ihn ja als einen ihrer heißesten Kandidaten auserkoren. Ist das eine der heißesten?
Guter Tipp.
Ja, auch nicht, jetzt will ich dir nicht zu viel wegnehmen, aber auch, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, auch nicht so ganz schlecht, weil der war ja letztes Jahr schon relativ schnell, relativ weit vorne. Aber das ist einer von den Typen, der wirklich auch alles mitbringt. Der ist unfassbar lang. Die haben beide, Dustin Johnson und er, haben auf der wir sprachen vorhin über John Daly, The Rock und 490-Yard-Drive, die haben beide zusammen auf der 12 868 Yards gedrived. Der eine 424, der andere 444 Yards. Nur mal so von wegen, das ist nicht machbar. Mhm. Die beiden haben sich's wirklich gegeben und ich glaube, John Rahm hat den Fehler gemacht, er wollte mit DJ noch mehr mithalten. Er hat nicht das Spiel gespielt, was Tanihara zum Beispiel macht, er hat ihn machen lassen, den DJ, und sich nur auf sich konzentriert, sondern John Rahm hat versucht, der Welt zu zeigen, wir sprachen vorhin bei John Daly von haben wir darüber gesprochen, ja, von Cojones, von Toughness, von die Möglichkeit und auch den Willen, das zu können. Und er wollte DJ sozusagen zeigen, hey, du kannst den Ball noch so weit kloppen, ich kloppe mindestens genauso weit. Und das war, glaube ich, der Fehler. Und erst als er dann 5 Down nach 9 lag, und eigentlich allen klar war, das kann er nicht mehr gewinnen, wurde er locker. Mhm. Als er locker wurde, fing er an, gut zu spielen. Dustin Johnson machte heute auch die Tür auf, an der 10 hat er, glaube ich, einen Dreipad geschoben, einen unnötigen. Und dann kommst du in den Rhythmus. Und das ist das Schöne an diesem Matchplay. Du bist auf einmal ich bin komplett raus, ich habe keine Chance mehr hin zu, oh, ich bin wieder drin. Mhm. Und ich habe jetzt nur noch 9 Bahnen, ich liege 5 Down, mal gucken, wie weit ich komme. Und ich glaube, keiner von oder ganz wenige hätten gedacht, dass die auf die 18 gehen mit 1 Down und dass vielleicht sogar noch ein Playoff hätte kommen können. Und das war dann wieder das Zeichen dafür, dass der Junge wirklich alles drauf hat. Also der ist wirklich in der Lage, alles zu rocken. Ich glaube nicht, dass er beim Masters rocken wird. Ich glaube, das ist noch ein Touch too much, das ist noch ein Touch too vielleicht 1 oder 2 Jahre zu früh. Und zumal da ja auch noch ein paar andere Kandidaten unterwegs sein werden beim Masters, die vielleicht beim Matchplay ein bisschen Pech hatten, denen der Platz auch besser liegen könnte. Ich glaube, beim Masters musst du noch ein bisschen taktischer spielen und nicht so diese Hau drauf, nur mal dieses Hau-Ruck-Golf. Und da muss er dann ein bisschen Erfahrung sammeln, so wie Dustin Johnson es getan hat, der über die Jahre, man darf nicht vergessen, der kam 2007, hat er ein Turnier gespielt, den Cut verpasst, kam 2008 auf die Turnier und hat seitdem jedes Jahr mindestens ein Turnier gewonnen. In 10 Jahren jetzt 15 Turniere, Major-Sieger inzwischen, Desi hat es angesprochen, diese Major-Krise überwunden. Du hast es gesagt, Malte, alle 4 World Golf Championships gewonnen, als einziger Spieler bis jetzt überhaupt. Und 3 Siege in Folge, da ist natürlich jetzt auch das Selbstvertrauen unfassbar groß. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss John Rahm dran arbeiten, aber er weiß, er hat es in den letzten Wochen gesehen, er ist nicht weit weg.
Und er hat ja den Vorteil, dass er eben mit Tim Mickelson zusammenarbeitet aus College-Zeiten, die beiden ja noch in Verbindung geblieben. Desiree, Tim Mickelson, Phil Mickelson. Mickelson ja auch bei diesem Matchplay in absolut grandioser Form, bis es dann eben ins Viertelfinale gegen Bill Haas ging. Da hat er knapp verloren, aber eigentlich, wir haben am Donnerstag in der Sportshow schon mal drüber gesprochen, Phil Mickelson eigentlich nicht so ein Matchplay-Fan, aber hier bringt er sich nochmal wieder richtig in Szene.
Ja, und ich glaube halt, dass John Rahm, also wenn er diese Verbindung zu der Mickelson-Familie hat, trainingsbedingt, also man sieht es an seinem kurzen Spiel, diese These hat er leider an der 18 widerlegt, wobei da werden wir auch noch drauf kommen, wie das passiert ist, aber er hat halt schon wirklich ein ganz, ganz, ganz zuverlässiges und großartiges kurzes Spiel, was ja dann aus der Ecke kommen könnte, wenn Phil Mickelson nun mal der Gott des kurzen Spieles ist, worüber wir uns, glaube ich, alle einig sind. Und also bei John Rahm, also wir müssen einmal kurz drauf eingehen, weil was der dann gemacht hat, Thomas hat im Prinzip so bis 10, 11 das jetzt alles schon beschrieben, aber was danach kam, was der geliefert hat, war eine unfassbare Show. Und es ist wirklich so, an der 13 war die Situation so, dass, also erst hatte er sich heruntergekämpft, auf der 10 und 11 war er dann nur noch 3 Down. Und an der 12 hat dann Dustin Johnson Birdie gespielt und er eben nur das Paar und dann war er wieder 4 Down. Das war so ein kleiner Rückschlag, da hast du schon gedacht, Und dann ist er an die 13, das ist ein Paar 4 mit 317 Yards und der Abschlag geht geradeaus komplett übers Wasser, natürlich spielt jeder normale Mensch, rechts auf das Fairway, das ist schon schwer genug, diesen Streifen Fairway zu treffen und dann ums Eck natürlich aufs Grün, jeder normale Mensch. Und was macht John Rahm? Er stellt sich hin und ballert einen Drive komplett Carry übers Wasser aufs Grün, der auch auf dem Grün liegen bleibt. Und da ist einfach, also da ist jetzt, also da kann man jetzt wirklich von Eiern sprechen. Also ich hab gedacht, ich fasse es nicht. Ich bin fast ausgeflippt auf dem Sofa, weil das war so eine Demonstration von, hey Freunde, A, ich kann's, B, ich mach's und C, klar, ich muss es machen, er musste angreifen, das war schon klar, aber angreifen in diesem Sinne, also da hat Dustin Johnson zwar abgeklärt, aber also total unspektakulär ausgesehen mit zwei Eisenschlägen, da war der noch nicht mal so nah am Loch wie natürlich John Rahm, der dann prompt sich dieses Loch geholt hat mit einem wirklich spektakulären Birdie. Und das hat er dann bis zum Schluss bewiesen, dass er da also wirklich aus jeder Lage immer hochriskant, immer mit dem Driver, meistens mit dem Driver dann natürlich, also nichts mit taktischem Spiel. Insofern, ja, Masters, gucken wir dann mal. Ob es dafür reicht, glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt. Aber er hat wirklich Mut, unglaublichen Mut, den musst du erstmal haben, auch wenn du so zurücklegst. Ich kenne kaum Spieler, die da den Ball übers Wasser ballern. Ich würde noch McIlroy nennen, ich würde Dustin Johnson in einer anderen Situation als Herausforderer vielleicht nennen. Und dann hört es eigentlich auch schon fast auf. Und die Länge musst du erstmal haben, da überhaupt drüber zu kommen. Und mich hat das beeindruckt, wie er da zurückgekommen ist. Er hat, glaube ich, also er hat selbst auch, glaube ich, als die schlechtesten 9 Löcher natürlich der kompletten Woche eingeschätzt, die er zu Beginn gespielt hat. Und da hat er auch leider völlig recht damit. Aber wie er da noch zurückgekommen ist, das ist schon sehr, sehr toll. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis er dann wieder ein Turnier gewinnen wird. Und ich sehe ihn da tatsächlich, also das ist schon, also das Mindgame von ihm ist beeindruckend. Was er tatsächlich noch abstellen muss, das hatten wir aber auch bei anderen, das hatten wir auch bei Jordan Spieth. Das ist halt, wenn die dann vom College kommen, diese Aufregerei und Schlägerwegwerferei, wenn jetzt der Drive nicht so war, den dann so auf den Boden hinzuwerfen und so. Der ist sehr emotional, das kann was Gutes sein, aber da ist er jetzt vom Verhalten her mir tatsächlich auch noch ein bisschen too much, wo ich immer denke, hey, jetzt ein bisschen weniger davon wäre auch okay und Schlägerschmeißen geht halt nun mal nicht. Aber ich glaube, das wird man eben noch abgewöhnen oder das wird dann noch rauskriegen, dass das vielleicht nicht ganz so das Gelbe vom Ei ist. Und dann ist das tatsächlich auch ein sehr kompletter Spieler, weil wir ja oft die Situation haben, wir haben irgendwelche Ballermänner, siehe John Daly und so weiter, die dann zwar unglaubliche Abschläge haben und tolle Längen haben, aber vielleicht ums Grün herum dann nicht so dolle sind oder sie können nicht so gut putten. Und bei ihm ist jetzt also immer noch in angemessenem Abstand, auch erfahrungstechnisch zu Dustin Johnson, aber bei ihm ist im Prinzip auch das komplette Paket da. Der puttet sehr, sehr geil, der gute John Rahm. Der hat da Dinger reingezogen, wo ich auch gedacht habe, wow, okay, wie gesagt, nicht auf den ersten 9, aber dann gegen Schluss hin. Und er hat ein tolles, kurzes Spiel, siehe Connection zu der Mickelson-Ecke. Und er hat diese wahnsinnige Länge. Und es war zum ersten Mal in meiner Golf-Cook-Karriere, dass ich 9 Löcher in Folge, ich glaube, das kommt hin, gesehen habe, dass Dustin Johnson immer als erster spielen musste, weil er ihn einfach ausgedrived hat. Und zwar um einiges. Also das war dann schon irgendwie, also früher war Dustin Johnson immer wahnsinnig vorne und alle anderen haben dann taktisch ihn dann doch noch in die Knie gezwungen und jetzt war es so, dass er dann tatsächlich immer als Erster gespielt hat und sich da auch, glaube ich, anerkennend gegenüber John Rahm gezeigt hat.
Ich hab da mal einen Ansatz und zwar zu der Geschichte mit der Antwort 13. Also zum einen war der Drive jetzt nicht so wahnsinnig lang, 279 Yards, also das ist jetzt für die Jungs, ist das eher so eine Nummer. Das Problem an der Nummer ist, normalerweise spielst du den Ball nicht dahin, weil das einfach viel zu riskant ist.
Du musst ja so ein kleines Grün treffen. Also den Drive, die Drive-Länge ist ja nicht das Problem, aber das Ziel.
Aber das macht er im Leben nicht, wenn er nicht 4 down liegt und hat noch 6 Bahnen zu gehen. Das ist genau das Schöne am Matchplay, das ist, was ich meine. Dann fängst du nämlich an und sagst, hier, komm, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Und dann ist er Attacke geritten. Dann hat er den spanischen Stier raushängen lassen und hat gesagt, komm, jetzt ist alles egal. Ob ich den jetzt ins Wasser kloppe oder dann 5 down bin und das Ding ist zu Ende gleich, spielt dann auch keine Rolle mehr. Sondern ich muss was riskieren. Und das hat er getan. Der hat den Ball eindrucksvoll, in der Tat, das Grün, das war jetzt nicht so, ist wirklich nicht so riesig groß. Wenn man sich die Bahn so anschaut, dann ist schon eine Nummer, wo du sagst, weil komplett links Wasser, also vorne Wasser, links Wasser vom Drive aus und dahinter kommt dann irgendwie Fairway und dann kommt auch schon wieder Wasser. Also wenn du nur ein bisschen links bist, ein bisschen Blödsinn machst, bist du eigentlich verloren. Dann hast du das Spiel auch verloren, weil du ja auch nicht, da ist kein Land, da kannst du nur noch wieder vom Abschlag nochmal einschlagen. Dann ist das Turnier gelaufen für ihn. Aber er hat einfach genau das, was du brauchst, dieses Herz. Und ich glaube, dieses Herz ist etwas, was diese Spieler auch dazu bringt, teilweise auch Jordan Spieth, diese unbedingte Siegeswille, dieses unbedingte Gewinnen wollen, dass sie manchmal noch ein bisschen ausflippen. Ich würde mir wünschen, dass im College oder auch generell bei jungen Sportlern die Trainer nicht nur darauf Wert legen, dass die Jungs den Ball weit oder die Mädels den Ball weit schlagen können und toll putten. Das konnte er in der Tat. Er kann auch super gut putten. Hat die ganze Woche über toll geputtet. Sondern dass sie auch einfach am Anfang auch früh anfangen, sowas zu bestrafen. Jemand, der einen Schläger schmeißt in der Jugend, okay, du hast den Schläger geschmissen, runter vom Platz. Bis sie das verstanden haben, bis sie das gelernt haben. Und Dustin Johnson war ja auch früher so ein Typ, hat sich auch aufgeregt und hat das irgendwann auf die Kette bekommen, ist ruhiger geworden. Und mit dieser Cleverness, mit dieser Ruhigkeit, dieses fast Stoische, wie Jason Duffner schon, ist ja auch, wie er feiert, wie er Siege hinnimmt. Das ist ja fast schon apathisch, ein Stück weit. Nur dann hast du auch eine Chance, ganz, ganz große Turniere zu gewinnen, weil du brauchst einfach deinen Kopf 72 Bahnen. Im Matchplay ist das ein bisschen anders, da kannst du dich wieder reinkämpfen. Aber auch beim Masters, und da kommen die Bahnen, da wirst du bestraft. Und wenn du dich da wie Jordan Spieth letztes Jahr an der 12, als er den Ball das erste Mal Wasser kloppte, das zweite Mal Wasser kloppte, eine 7 zog auf ein paar 3, die Führung wegschmiss und das Turnier verlor, am Ende nur Zweiter wurde, da musst du den Kopf frei haben, da musst du mit solchen Dingen leben und umgehen können. Mhm. Und das ist etwas, was er lernen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Was mich vor allem auch freut, ist, wir haben da wieder einen der wenigen Europäer gehabt, die vorne mitgespielt haben, Finale, obwohl er nicht European Tour spielt. Das könnte einer der Problemfälle werden für Thomas Björn, Ryder Cup Kapitän im nächsten Jahr, weil er ja nicht so viele Plätze hat.
Nee. John Rahm ist der European Tour beigetreten.
Ist er?
Ja. Okay, vor 2-3 Wochen. Also das ist schon erledigt, Gott sei Dank. Also okay, das wäre sonst eine Katastrophe, glaube ich.
Also ich glaube, er ist auch gut beraten, weil sonst hätte er die Ryder Cup Nummer nicht spielen dürfen. Und da sind ja einige Spanier dabei. Das war eine schöne spanische Vorrunde. Aber der Junge hat einfach alles. Und ich glaube, nochmal, der ist 21. Der spielt jetzt seit knapp anderthalb Jahren, nicht mal, seit gut einem Jahr die besten, größten Turniere und hat 4 Top 10 in den letzten 5 Wochen oder letzten 5 Turnieren. Hat das Turnier Farmers gewonnen. Jetzt Zweiter. Da wissen wir uns alle einig, da ist unglaublich viel Potenzial drin. Und wir werden noch viel, viel Freude an ihm haben. Und das, was er halt noch nicht hat, das ist halt irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Routine, ein bisschen Cleverness. Aber selbst ein Phil Mickelson oder auch ein Tiger war ja nicht so, aber Tiger ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Jungs haben auch alle ihre Erfahrungen machen müssen. Jetzt kommt ein Phrasenschwein-Ding. Du kannst natürlich rausgehen, kannst gut golfen, aber am Ende des Tages ist es ein Stück weit auch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Glück und du musst einfach auch zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung treffen. Deswegen war diese Nummer aller 13 komplett richtig, sich hinzustellen und zu sagen, komm, 279 Yards. Ich habe mich gewundert, dass er kein Holz genommen hat. Der ist ja mit dem Holz fast schon so lang. Ohne Probleme Carry. Dass das halt irgendwie so eine Geschichte wird, wo du sagst als Spieler, jetzt ist Geduld gefragt. Er fühlte sich auch wohl, ich glaube, den O-Ton haben wir auch, Malte. Können wir da mal reinhören, auch auf die Frage hin, wie er es mit dem Masters sieht. Und da fand ich die Antwort einfach mal totengeil.
Ja, da können wir reinhören. Gefühlt wollte ich noch was anderes gefragt haben, aber das war vor 10 Minuten. Ich komme mal eben zu diesem O-Ton mit dem Masters. Alles gut.
Well, first is the Houston, Shell Houston Open. That's what I have my mindset on for next week. But obviously a lot of confidence, you know. It just shows me that, you know, there should be no doubt in my mind that I belong here, then I belong where I am right now. And if I keep working, maybe I won't have to come back from 5 down, and maybe I'll be the one who's up. So, you know, obviously it's a lot of positives I can take, obviously.
Also sehr positiv sieht er das Ganze, natürlich auch seinen aktuellen Stand, und hat ja auch selber gesagt, wo er noch ein bisschen zulegen muss. Situationen, mit denen man umgehen muss auf dem Golfplatz, hatten Desiree und Thomas ja eben auch schon angesprochen. Da kommt dann aber auch dazu, dass man möglicherweise auch mal mit Zwischenrufen von Zuschauern konfrontiert wird. So zum Beispiel auch passiert an der 18, als John Rahm nämlich einen Chip aufs Grün setzen wollte, und da fühlte er sich ein bisschen gestört. Was er zu den Zwischenrufen gesagt hat, haben wir auch.
Well, that's why I missed it. I mean, solely why I missed it. You know, I lost focus with my head, chunked it and left it short. That's absolutely what happened. I knew I had to get it over, obviously. I'm just not going to hit it to give me distance. It was impossible, but you know, 10, 12, 15 feet for birdie is what I had in mind. Just having a chance closer than DJ, and for that to happen is just unfortunate, what I'm going to say.
Ja, Desiree, das sind auch noch Situationen, wo er dann ja sich mehr fokussieren muss?
Ich glaube jetzt nicht, dass das mit Fokussieren zu tun hat, sondern das war einfach Pech. Also er hat ja den Abschlag an der 18, übrigens, also da sind wir es bei 368 Yards Lochlänge. Und während Dustin Johnson eben 2 Eisenschläge genommen hat, um vor dem Grün zu landen, hat John Rahm den Abschlag rausgeballert und war hinterm Grün gelandet. Und aber auf einem Sprenkler-Deckel dann und durfte dann droppen. Und der Chip, den er dann hatte, der ist tatsächlich von Zuschauern einfach gestört worden. Und ich finde es eigentlich ganz, ganz klar, wie er darauf reagiert, weil er sagt ganz klar, das hat mich gestört. oder das, also ich meine, das kannst du auch nicht verhindern, dass sich das stört. Also du kannst dir Ohrenstöpsel reinmachen, aber das ist, also es war wirklich ein Geräusch. Und er hat diesen Chip, und er hat vorher kurzes Spiel, war immer kein Problem, er hat diesen Chip dann tatsächlich wirklich mega kurz gelassen. Ob es jetzt deswegen war, wissen wir nicht, aber sowas ist immer eine Beeinträchtigung, ist übrigens auch mega scheiße und unfair, Entschuldigung, wenn man das mal so sagen darf von den Zuschauern. Und aber ich finde es eigentlich ganz, da finde ich es ganz gut, wie er reagiert, dass er sagt, es war definitiv so, ich habe das gehört, das hat mich gestört, das hat mich beeinträchtigt, aber ist unglücklich, aber war jetzt halt so. Also da hat er jetzt, finde ich, schon ganz gut reagiert. Und auch das war so eine Geschichte, die mit 368 Yards ballert er den Ball aufs Grün. Und da war es halt so, das Grün war halt so trocken, dass es halt dann rüber rausgerollt ist. Das war schon einfach, der Junge hat schon was gezeigt.
Hat er definitiv. Und ein tolles Turnier geliefert, zusammen mit Dustin Johnson. Wirklich ein herausragendes Finale, dann auch mit einer richtigen Show. Dann am Ende abgeschlossen. Hat Spaß gemacht, mal wieder das Matchplay zu verfolgen. Freuen wir uns natürlich auf die nächsten Matchplay-Events. Gibt ja in diesem Jahr noch einige, aber zunächst steht mal das Masters an. Und da sind wir von meinsportradio.de am 9. April, Thomas, auch wieder live dabei.
Also ganz genau genommen nächste Woche Houston erstmal.
Erstmal Houston, aber Masters wollte ich schon mal anteasern.
Genau, zwei Wochen das Masters. Wir machen die Finalrunde, werden wir live übertragen. In einer großen Runde, hoffe ich, und mit vielen Zuhörern. Wir werden das so übertragen, dass das irgendwie für die Leute, die das nicht gucken können, auch einigermaßen zu hören sein wird, hoffe ich. Und ich bin gespannt, ob es wieder so einen Sieger bzw. so eine Wende geben wird wie letztes Jahr mit Jordan Spieth und Danny Willett. Da bin ich mir sicher, wir werden wieder ein ganz, ganz großartiges Golf sehen. Wir werden einen Golfplatz sehen, der wahrscheinlich noch besser ist als der jetzt gestern an dem Wochenende. Man muss ja auch nochmal sagen, der Platz jetzt in Austin war unfassbar gut. Also der war unfassbar gut gepflegt. Die Spieler haben alle durch die Bank gesagt, und das ist Matchplay, ist ja dann teilweise zwei Runden an einem Tag, die haben 5 Tage gespielt. Der Platz wurde schon beansprucht, aber die Bedingungen waren komplett gleich, erstklassig, die Grüns waren sehr, sehr schnell. Die haben ja auch zwischen den Runden haben die dann die Grüns wieder abgeblasen, damit das wirklich auch alles gleichmäßig ist, damit es da keinerlei Verzögerungen gibt. Die haben richtig einen tollen Platz hingestellt, und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, in 2 Wochen beim Masters werden wir etwas sehen, dass das noch toppt. Also wenn da jetzt nicht irgendwie ganz was Blödes kommt, wettermäßig, dann wird das wieder eins dieser Highlight, und ich freue mich schon wie Bolle auf dieses Turnier. Genau wie die Spieler übrigens. Die freuen sich auch alle heiß.
Das machen wir alle, und in 2 Wochen, wie gesagt, ist es soweit. Nächste Woche dann erst nochmal Houston, und jetzt haben bei uns die Ladies noch das Wort. Hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen jetzt noch auf die LPGA Tour hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Kia Classic in Carlsbad, Kalifornien. Und da hat sich Miriam Lee den Titel gesichert. Vor 2 Jahren war sie schon mal in einer ähnlichen Position, ging als Führende auf die Schlussrunde, konnte es da nicht zu Ende bringen. In diesem Jahr hat sie es geschafft, hat mit minus 20 auch noch gleich den Turnierrekord, den eine Konkurrentin vor 2 Jahren aufgestellt hatte, egalisiert. Damit so kleine Wiedergutmachung mit diesem Turnier gefeiert. Den zweiten Platz holten sich So Jung Ru und Austin Ernst aus den USA. Desiree, ja, vor 2 Jahren, das war dieses große Turnier. Wer war das? Wer hatte Miriam Lee damals abgefangen?
Das war Christy Kerr. Also Miriam Lee ist vor 2 Jahren auch, so wie in diesem Jahr, als Führende auf die Schlussrunde gegangen. Und Christy Kerr hat dann letztendlich die minus 20 gespielt, die Miriam Lee dieses Jahr auch gespielt hat. Also Christy Kerr hat den Turnierrekord damals aufgestellt und Miriam Lee noch abgefangen. Und in diesem Jahr war es eben so, dass Miriam Lee dann das durchgezogen hat. 2 Jahre sozusagen später gereift, konnte sie mit der Situation besser umgehen und hat dann eine 65 am Sonntag nochmal gespielt. Das war eine tolle, also insgesamt wirklich 68, 68, 67, 65, da kannst du echt nicht meckern. Und vor allen Dingen, sie hat mit minus 20 gewonnen, 6 Schläge vor den Zweitplatzierten mit minus 14. Also das war schon eine Demonstration und hat sie souverän gelöst.
Christy Kerr geteilte Vierte, aber was lief für Miriam Lee in diesem Jahr anders als noch vor 2 Jahren? Wir hören mal rein, hat sie dem Golf Channel erzählt.
I think its hitting was a little better than like 2 years ago, so... Yeah, that's it.
Ja, manchmal ist es so einfach, man muss sie bald eben nur richtig treffen, aber natürlich haben die Erinnerungen an diese Turnierleistung von vor 2 Jahren noch nachgewirkt, denn Miriam Lee sagte selber, ja, ich war schon nervös.
Oh, yes, I am. I was a little nervous, but I made.
Ja, sie hat es durchgezogen an ihrem Englisch, Desiree, scheint sie noch ein bisschen üben zu müssen.
Ja, zumindest traut sie sich noch nicht so richtig, da irgendwelche erschöpfenden Auskünfte zu geben, aber das ist vielleicht auch im Siegestaumel da so ein bisschen zu viel verlangt. Kann sie sicher noch dran arbeiten. Auffallend ist übrigens, dass wir unter den Top Ten wie immer natürlich viele Koreanerinnen haben oder wie so oft, also 5 Koreanerinnen, aber eben auch 3 Damen aus den USA, Austin Ernst, Jerina Piller dann auf einem geteilten 4., auch mit Christy Kerr, eben dieser Dame, die vor 2 Jahren gewonnen hat. Und insofern war da das Tableau leider außer Karine Ishe, die Französin, die ja auch Solheim Cup Spielerin ist, die auch auf dem geteilten 4. Platz war, war da leider wenig Europa zu finden unter den Top 10. Im Hinblick auf den kommenden Solheim Cup dieses Jahr natürlich ein bisschen blöd. Wer allerdings wirklich gut gespielt hat, ist Caroline Masson, die auf einem geteilten 18. Platz ist mit -8 und sich da, finde ich, okay platziert hat. Dabei ist nicht das Blaue vom Himmel runtergespielt, aber es eine gute Platzierung geholt hat. Wer gar nicht zufrieden war, war Sandra Gahl, die den Cut verpasst hat und mit +4 und auch auf Instagram ein ganz lustiges Bildchen gepostet hat, wo sie einen sehr genervten oder frustrierten Gesichtsausdruck gezogen hat und nur gesagt hat, so viel zu meinem Turnierwochenende. Ja. Den Cut verpasst hat sie aber mit durchaus wieder mal prominenten Kollegen, das ist zwar immer so, aber darunter eben auch Lydia Ko. Und da haben wir jetzt die Situation, wir haben nächste Woche das ANA in Invitational. Ich wollte gerade Inspirational sagen, ist wurscht.
Das erste Major des Jahres.
Also auf jeden Fall das erste, vielleicht ist es inspirierend, das erste Major bei den Damen in diesem Jahr. Und Lydia Ko ist Titelverteidigerin. Und das ist jetzt tatsächlich der erste Moment, wo ihre Weltranglistenposition definitiv zum Angriff freigegeben ist, weil die zweitplatzierte Jutta Nugan hat jetzt ziemlich Punkte gut gemacht. Und wenn Lydia Ko, ich weiß nicht, wie die Rechnereien sind, aber ich glaube, wenn sie nicht gewinnt und Jutta Nugan relativ weit vorne platziert ist, dann hat sie echt ein Problem. Dann kann es sein, dass ihre Weltranglistenposition nach doch sehr vielen Wochen jetzt futsch ist. Also wir werden sehen, mit diesem verpassten Cut hat sie natürlich keine optimale Vorbereitung jetzt.
Jutta Nugan dagegen mit dem geteilten 21. Platz deutlich besser platziert, sicherlich auch nicht da, wo sie sich normalerweise sieht und wo sie sich findet, aber auf jeden Fall, wenn man dieses interne Duell da mal sieht, natürlich in Richtung Nummer 1.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird spannend nächste Woche, da wird es viel Bewegung geben und wie gesagt, vielleicht haben wir danach eine neue Weltrangliste Nummer 1. Wir werden sehen.
Wir haben auf jeden Fall in der nächsten Woche beim ANA Inspiration über ein junges Talent zu sprechen, nämlich die erst 14-jährige Lucy Lee. Die war als 11-Jährige schon mal bei den US Open der Damen dabei, damals in Pinehurst. Und die wird in der nächsten Woche dann auch wieder auf der LPGA Tour abschlagen, eben bei der ANA Inspiration. Dafür hat sie sich das Startrecht erworben beim ANA Junior Inspiration. Und das war am Sonntag in Mission Hills, also in China.
Ganz genau. Und da hat sie, das wird also eine von 6 Amateurinnen sein, die dann in das Majorfeld rücken. Und ist natürlich krass, also ich meine, mit 11 Jahren US Open zu spielen, ist ja eh schon, das war ja absolut geschichtsträchtig. Mit 14 Jahren ist auch noch früh. Insofern werden wir schauen. Ich habe bei den ganz, 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 ganz jungen Stars oder Kinderstars immer so ein bisschen Michelle Wie im Hinterkopf, die ja auch hoch gepusht wurde ohne Ende und dann doch sehr lange dran geknabbert hat, sich dann zu etablieren als Erwachsene. Aber bei Lucy Lee werden wir uns das mal angucken, was sie da reißen kann in so einem Feld.
1,57 Meter nur groß, das ist jetzt auch nicht gerade ein Vorteil, aber mit 14 natürlich auch gar nicht anders möglich.
Ja gut, ich muss gestehen, ich habe sie noch nie spielen sehen tatsächlich. Ich kann jetzt wenig einschätzen, was sie da für Hebel ansetzt und wie sie ihre Ergebnisse da holt, ob es vielleicht auch einfach taktisch sehr gut gespielt ist, was bei einer 14-Jährigen verwunderlich wäre, aber kann natürlich auch sein. Wir gucken es uns an. Es wird jedenfalls ein tolles Turnier nächste Woche.
Wir werden darüber berichten hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und für euch noch der Hinweis, macht mit bei Anstoß unserer Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit Fußballweltmeister Benedikt Hövedes. Kauft Lose, gewinnt tolle Preise und tut vor allen Dingen Gutes für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Alle Infos dazu bei uns auf meinsportradio.de. Und da könnt ihr nicht nur nachlesen, was ihr in Sachen Anstoß unserer Charity-Aktion wissen müsst, sondern kriegt auch alle unsere Sendungen als Podcast zum Download. Könnt kommentieren und frei von der Leber weg sagen, was ihr von unseren Sendungen haltet, was ihr von uns Moderatoren haltet und was ihr überhaupt von meinsportradio.de haltet. Also haltet nicht zurück mit Kritik oder Lob. Wir hören beides nicht gleich gern, aber wir hören es auf jeden Fall und werden uns auch danach richten. Und nächste Woche hören wir uns wieder hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.